Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 156. Statt Rasiermessern und schwarzen Handschuhen finden sich hier okkulte Rituale, satanistische Symbole und zahlreiche surreale Traumsequenzen. Ein Mystery-Psycho-Thriller im Stil eines Giallo. Heute besprechen wir Sergio Martinos Die Farben der Nacht und natürlich vieles mehr. Viel Spaß bei der Folge 156. So, ich bin der Chris und wie immer mit dabei der Mann, der gegen nackte Haut in 70er-Jahre-Filmen mal so gar nichts einzuwenden hat. Hallo, Cedrico.
Nein, hat er nicht. Ja, hallo.
Das habe ich mir fast gedacht. Es ist komisch, wenn ich nackte Frauen in Filmen sehe, dann muss ich immer an dich denken.
Jetzt finde ich gut.
Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist einfach so, das... Ich weiß auch nicht, das ist gerade in den 70er-Filmen, ne, weil da war ja das Gang und Gäbe, ne, dass man, da gehört es ja zum guten Ton. Und bei dem Film, den wir heute besprechen, ist es auf jeden Fall so, da wird man einiges an nackter Haut sehen können, wenn man sich den anschaut. Einiges, ne? Und natürlich auch wieder mit einer bezaubernden Hauptdarstellerin, ne, mit der guten alten Mrs. Hedwig Fennig, die natürlich in zahlreichen Giallo-Filmen und italienischen Produktionen mitspielt. So wie auch hier. Bevor wir aber über den Film reden, ist die Frage, gibt es noch über irgendwas anderes, über was wir reden wollen? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe die Woche irgendwie, die ist so vorbeigezogen. Ich weiß auch nicht. Ich habe, glaube ich, gar nichts Besonderes erlebt oder Besonderes geschaut, worüber ich jetzt reden wollen würde. Doch, habe ich, wie es mir jetzt einfällt, Constellation. Ich habe dir das geschickt, weil ich dir ein Bild geschickt habe von dem Schauspieler, der bei Breaking Bad den Mike, heißt der Mike? Hieß der Mike?
Ja.
Ich weiß es nicht mehr. Der da diesen Typen, diesen geilen Bodyguard, Mann fürs Grobe da spielt. Der spielt nämlich bei einer Apple-TV-Serie allerdings ist das mit, die Constellation heißt. Und da spielt er so eine... Ja, eine Hauptrolle nicht, aber eine ziemlich große Nebenrolle. Also der taucht da fast in jeder Folge auf jeden Fall auf. Und das ist eine richtig geile Serie. Ganz kurz, da geht es um Science Fiction. Das ist so eine Serie, dass ein paar Astronauten aus verschiedensten Ländern auf einer Raumstation sind. Und da passiert dann was und die kehren zurück auf die Erde. Aber mit der einen, mit der Hauptdarstellerin eben, mit dem Commander dieser Station, ist irgendwas passiert. Also man weiß nicht so richtig was, man weiß es auch jetzt noch nicht. Die ist noch sehr neu, die Serie, da kommt jeden Mittwoch eine neue Folge. Ich bin jetzt mittlerweile bei Folge 6, glaube ich, oder Folge 7 schon. Und die ist super spannend und geil erzählt, also wie so eine Mystery-Science-Fiction-Serie, wo man halt sich die ganze Zeit fragt, was ist denn mit der los und warum, was ist da, was passiert da, so ungefähr. So viel dazu nur. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier zwischen den Katzen greifen, weil die sich irgendwie anfauchen. Ey, Schluss damit, sonst muss ich hier sanfte Taschentücher, die sanften Taschentücher mit Balsam werfen. Ja, okay, gut, hat sich erledigt, bin wieder da. Auf jeden Fall Empfehlung Constellation, wer da Bock drauf hat, so auf Science Fiction, ich habe da eh immer relativ viel Bock drauf, der soll sich das bitte anschauen. So, das war's. Was habe ich noch? Napoleon läuft übrigens jetzt auf Apple TV Plus, weil wir gerade schon bei Apple TV sind. Ne? Kann man jetzt dort frei im Abo sozusagen anschauen. Den will ich unbedingt noch sehen. Habe ich noch nicht gesehen, aber interessiert mich sehr. Ich weiß nicht, ob du den schon...
Nee.
Wahrscheinlich auch noch nicht. Und sonst bin ich ein bisschen... Weiß ich nicht. Fällt mir gerade nichts ein.
Nee, mir auch nicht. Also so viele spannende Sachen gibt es da bei mir gar nicht.
Aber es macht nichts, weil wir haben nämlich was Spannendes und zwar die Farben der Nacht im Original. Tutti i colori del buio. So heißt der ganze Film. Internationaler Titel ist auch All the Colors of the Dark noch. Eine italienisch-spanische Koproduktion aus dem Jahr 72 von keinem geringeren als dem Regisseur Sergio Martino. Und wer sich jetzt denkt, Moment, Sergio Martino, das habe ich doch schon mal gehört, dann sage ich nur Killer von Wien, Schwanz des Skorpions, Torso zum Beispiel. Das wären nur drei aus seiner Filmografie. Und wer sich jetzt auch noch denkt, Moment mal, den Horrorversum-Podcast, den habe ich doch das ein oder andere schon mal gehört, war da nicht schon mal was dabei? Und ich sage euch eins, all diese drei Filme haben wir schon besprochen. Folge 68, Der Killer von Wien. Folge 47, Martino mal angesägt. Da ging es über Torso, über den Film Torso. Und in der Folge 102, Der Schwanz des Skorpions. Also ihr habt volles Brett Martino, wenn ihr Bock drauf habt. Deswegen machen wir heute noch hier gleich einen hinterher, Die Farben der Nacht.
Genau.
So. Über den Cast brauchen wir jetzt auch nicht großartig widersprechen, das sind alles alte Bekannte. Wir haben George Hilton, der immer mal wieder mit dabei ist. Wir haben, ich habe es am Anfang schon erwähnt, Edwig Fennig, die überall immer mit dabei ist. Und Ivan Rassimov, der mit dem markanten, kantigen Gesicht, der auch hier eine super Rolle hat. Also alles irgendwie alte Bekannte. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwie wieder etliche Filme aufzählen, wo die mitspielen. Das haben wir bestimmt in anderen Folgen auch schon gemacht. Der Film ist eigentlich schon ein klassischer Giallo, aber er ist ein bisschen anders, finde ich. Also ich habe es in der Einleitung erwähnt, er verzichtet jetzt schon so auf diese klassische dunkle Gestalt, die dann mit schwarzen Handschuhen und Rasiermesser blinken dann immer durch die Gegend läuft und man nie weiß, was los ist und wer es ist. Das ist hier ein bisschen anders in dem Film. Der Film hat er dann noch so einen kleinen okkulten Touch mit drin. Ne? Da ist er so eine Sekte mehr oder weniger mit dabei, um die sich halt viel dreht und viel Traumsequenzen und solche Sachen. Also es ist jetzt nicht ganz so dieser klassische Giallo, wo man sich denkt, okay, einer stirbt, hier habe ich mehrere Verdächtige und dann schaltet sich noch die Polizei ein und man will wissen, was los ist. Das ist hier einfach anders, ein bisschen anders gelöst. Was nicht schlecht ist, aber anders. Ne? Also wenn man jetzt so klassisch Giallo haben möchte. klassisch Giallo haben möchte, dann glaube ich, muss man hier so ein bisschen, sieht man ein bisschen was anders her. Würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also so ein richtiger, typischer Giallo ist es halt dann.
Nee, der hat halt eine andere Herangehensweise. Das ist jetzt mal nicht so dieses klassische, so sagt man das übrigens.
Klassische.
Polizei.
Klassenkampf, meinst
du? Katz- und Maus-Spiel da ist, sondern da ist ja gar nichts derartiges involviert.
Apropos Klassenkampf, ne? Weißt du, was ich, das muss ich dir kurz erzählen, ich erzähl's dir jetzt hier live im Podcast, habe ich mich vergessen dir zu erzählen. Weißt du, was ich mir für eine LP, worin es jetzt kurz geht, weißt du, was ich mir für eine LP geschossen habe?
Nee.
Bei Discogs, ne? Jeder, der jetzt denkt, was ist los, bei wem? Sowas wie eBay Kleinanzeigen für Schallplatten. Ich habe mir gekauft, die habe ich gefunden, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, und die gab es, glaube ich, nur einmal. Rasterknast, die Katze beißt in Draht.
Finde gut.
Auf LP. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du, da habe ich schon lange nicht mehr reingehört, aber was sind denn da für geile Songs bitte drauf? Da habe ich jetzt wirklich vor kurzem mal reingehört und habe mir gedacht, so, was sind denn das für geile alte Deutsch-Punk-Songs, die da drauf sind? Wie zum Beispiel die Katze beißt in Draht.
Ja.
Wollte ich dir, ist mir jetzt nur gerade, ich keine Ahnung, wie mir das jetzt gerade eingefallen ist, aber so viel zu dem Thema. Wir waren bei Sergio Martino, italienisches Kino, ole ole. Der Film startet, es geht los mit relativ verstörenden Szenen gleich am Anfang. Von einer nackten, blutverschmierten Frau, eine Frau, die aussieht wie eine Puppe und auch irgendwie so dort liegt und dann so ein Bett, was mitten in so einem Raum steht. Es wirkt alles wie ein Theaterstück fast schon, ne? Und ist ja dann auch ein Traum. Aus dem die Jane, das ist übrigens unsere Hauptdarstellerin, die von Edwig Fennig gespielt wird, die Jane, die wacht dann auf. Und was macht man natürlich erstmal, nachdem man aufgewacht ist? Duschen gehen. Das Erste, was man macht, ist, um frisch ein bisschen wach zu werden, schmeißt man sich erstmal unter die Dusche.
Ich ziehe dabei aber meine Klamotten halt aus. Also so macht mir das, wo ich herkomme.
Das ist verrückt, oder? Das ist einfach mal so in die Dusche gehen, ein bisschen Erotik und einfach so ein leichtes Schlafseidenhemd anlassen und dann damit aber duschen. Verstehe ich auch nicht, aber es hat dem Film jetzt gut getan, würde ich sagen. Dann sehen wir gleich mal eine schöne Duschszene. Und der Richard, das ist nämlich unsere zweite Hauptrolle, das ist eben der George Hilton oder gespielt von George Hilton, der kommt dann nach Hause, der spielt ihren Mann mehr oder weniger, mehr als weniger. Und der kommt nach Hause und er macht sich Sorgen, weil die Jane hat nämlich Albträume. Wir erfahren gleich am Anfang des Films, dass es offensichtlich mal einen Unfall gab, bei dem sie ihr Kind verloren hat, also ihr ungeborenes Kind, also so eine, sozusagen eine Fehlgeburt dann hatte. Und die Jane ist seit diesem Unfall geplagt von Albträumen, die dann zu Tagalbträumen werden, kann man fast sagen. Mhm. Die Jane spricht dann natürlich auch mit einem Doktor. Also wir haben so zwei Lager, was die Heilung angeht. Wir haben einmal einen Doktor, einen Psychodoktor, der praktisch ihr empfohlen wird von ihrer Schwester. Die sagt, hey, geh doch mal zu dem Doktor. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, ist ja egal.
Und der
möchte das mit ihr so ein bisschen aufarbeiten sozusagen und auf diese Weise lösen. Und der Richard, der ist auf dem anderen Lager, der möchte nämlich gerne das Ganze mit Medikamenten. Der ist, glaube ich, auch hier Vertreter für irgendwie einen Pharma, was weiß ich. Und der möchte da gerne ihr ein paar Pillen geben und rät ihr dann sozusagen ab von so einem Psychodoktor, der da sowieso keine Ahnung hat und es muss mit Medikamenten lösen. Und andersrum haben wir es halt genauso. Ne? Der Doc sagt halt, hey, auf keinen Fall irgendwelche Medikamente reinballern. Ne? Das ist ein anderes Problem, was da los ist. Die zwei Lager, ne? Ich hätte gern, das war so ein bisschen, weil er eben nicht klassisch wie ein Giallo aufgebaut ist, war mein Problem, ist jetzt ein großes Wort, aber so ein bisschen, dass man nie so richtig viele Verdächtige sozusagen hat, wie bei einem Giallo eben sonst der Fall ist. Ne? Dass man so ein paar bösartige Gesichter hat, wo man sich denkt, ah, was hast du damit zu tun, ah, was hast du damit zu tun? Und hier hat man das gar nicht so richtig, weil es eben einfach darum geht, dass sie diese Träume hat und die eben loswerden will. Also wir haben ja, es geht ja gar nicht so um einen Mord erstmal oder sowas, wie es normalerweise der Fall ist, sondern es geht um, sie hat irgendwas erlebt in ihrer Vergangenheit und sie möchte das bewältigen und es gibt verschiedene Arten, das zu machen und alle haben verschiedene Ansichten, das zu machen. Und die, darum geht es ja eigentlich. Also ja. Mir hat so am Anfang so ein bisschen diese, Mord, irgendjemand ist es, was ist los, wer war es, irgendjemand, das hat mir ein bisschen gefehlt. Oder so ein Tatort, den man ja normalerweise in solchen Filmen immer hat, wo man sagt, ah, hier ist irgendwie was passiert oder sowas. Mhm. Das hat der Film halt nicht. Also der geht da wirklich ganz anders ran. Aber trotz alledem ja nicht schlecht. Die Jane hat dann ja immer diese Träume und sie fühlt sich auch verfolgt. Sie sieht immer wieder einen Mann in verschiedenen in verschiedenen Orten, an verschiedenen Orten, zum Beispiel mal in einem Warteraum bei einem Doktor oder in der U-Bahn oder mal in einem Park. Da sieht sie immer diesen mysteriösen Mann, der eben gespielt wird von Ivan Rasimov und der hat halt wirklich auch ein Auftreten. Ne? Hat einfach so ein markantes Gesicht.
Ja, und dazu noch diese schneeblauen Augen, das ist schon...
Schneeblau, okay.
Oder sagt man das nicht?
Weiß ich nicht.
Ach, was weiß der nicht?
Ich habe irgendwie Eulenblau im Kopf, aber warum auch eine Eule ist, glaube ich, auch nicht blau. Aber.
Naja, Eule ist alles andere als blau.
Und Schnee ist ja eigentlich auch eher weiß, ne, als blau. Aber.
Ja.
Ja, auf jeden Fall diese Augen. Und den sieht sie immer wieder und er verfolgt sie fast schon. Ne? Man weiß halt auch nicht so richtig, er bildet sie sich jetzt nur ein oder so, ne? Weil alle reden ihr natürlich gut zu. Ja, du hast was Schlimmes erlebt und es wird schon. Aber, Entschuldigung. Sie lernt dann noch eine Person kennen, und zwar die Mary, oder Marie, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, also wie sie ausspricht, Mary, glaube ich, ne? Die Mary. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, aber ich habe es zweimal anders geschrieben, deswegen. Die Mary lernt sie kennen, und die ist ihre neue Nachbarin, und die lädt sie dann auch zum Tee dort ein. Sagt, hier, komm nochmal zu mir rein, und dann ist doch alles gut, aber sie rührt den Tee nicht an und muss doch sofort wieder gehen. So, ja, ich kann eigentlich nicht, ich muss für meinen Mann kochen, der kommt gleich heim. Ja, komm doch rein, das passt schon, es ist noch früh, sie sitzt da, der Tee ist fertig, also ich muss jetzt los. Ja. Gut. So keinen einzigen Schluck von dem Tee getrunken. Naja, gut. Ja, und dann...
unhöflich nennt man das, wo ich herkomme.
Das ist super. Und mich hätte noch interessiert, was es für ein Tee ist, eher ein Kräuter, Früchte, weißt du, was ich meine? Eigene Kreation.
Ich habe so einen richtigen coolen Früchtetee, den man sonst immer als Kind auch bekommen hat.
Mein Problem bei Früchtetee ist, sie sind manchmal so sausüß und das finde ich ein bisschen...
Ja, du sollst ja nicht noch Zucker mit reinschmeißen.
Nee, mach ich auch nicht. Ah, stimmt, es gibt ja auch so Leute, die dann den Tee noch so richtig krass süßen, ne, und nur Zucker reinballern.
Ja, das ist wie so... Na,
das kann ich gar nicht verstehen.
Ich kannte da auch mal jemanden, der einen Kaffee getrunken hat, indem dass man nochmal mit der Hand so diese Zuckerwürfel so mit der richtigen Faust noch so rausholt. Also so, dass man so eine richtige fette Hand hat und dann die in die Tasse, damit die Tasse erstmal kracht und scheppert, wenn man umrührt. Ja.
Ich sagte, eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, ne? Die hat, es ist ja oft mal so, dass man sich dann gegenseitig mal einen Kaffee macht, ne? Und sagt, ja, mach mir doch mal einen Kaffee mit, ja, okay, ich mach gerade eh einen. Und die hat getrunken einen Kaffee mit 8 Würfelzucker.
Ja, ich weiß gerade nicht, ob wir gerade von derselben Arbeitskollegin reden.
Nee, tatsächlich, witzig, stimmt, aber nee, das war eine andere Arbeitskollegin. Also das war nicht, wo wir zusammengearbeitet haben. Okay. Also das war eigentlich eine, die du nie als Arbeitskollegin hattest, aber auch verrückt, weil das bei der auch so war. Stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber 8 Würfelzucker, das ist doch wirklich, tu mal 8 Würfelzucker in eine Kaffeetasse rein. Ohne, also dass sie sich nicht auflösen. Und dann schau mal, wie viel Zucker davon in dieser Tasse dann ist. Ist auch verrückt, ja. Ja, am Anfang habe ich auch noch mit Zucker getrunken früher. Ne? Da hat man mal so einen Zuckerwürfel noch rein oder so ein bisschen. Aber mittlerweile finde ich das ultra eklig. Also ich finde es sowas von eklig, wenn Kaffee süß ist, dass ich das, na, geht gar nicht. Ich tausche das manchmal hier mit meiner Freundin, weil die dann auch so ein bisschen Zucker im Kaffee hat und manchmal auch so süßes Sirupzeug. Kennst du das, weißt du, dieses Vanillesirupzeug, was man auch gerne mal mit reinpackt und so.
Ja, ich finde, Kaffee geht nur, also Kaffee immer schwarz ohne alles. Also das geht bei mir sonst also, gar nicht. Also ich packe das nicht mal mit Milch, das weiß ich nicht, nee.
Bei mir ist nur so ein ganz kleiner Schluck Milch, aber das darf auch nicht so viel sein. Also so ein ganz kleiner Touch Milch, so und dann ist okay. Und zu viel ist man es dann auch schon wieder, schmeckt es zu wenig nach Kaffee. Aber das war ein kleiner Ausflug in die Rösterei, Horrorrösterei. Hier von uns. So, wir machen mal weiter. Es geht natürlich darum dann, dass es muss eine Lösung her, ne? Für ihre Albträume, für ihre Probleme. Der Doc, ne, versucht das irgendwie zu lösen. Ihr Mann, der Richard, versucht das irgendwie zu lösen mit Medikamenten. Aber alles haut nicht so richtig hin. Diese Träume sind immer wieder da und tauchen immer wieder auf. Die Mary hat aber eine Lösung, ihre Nachbarin. Die sagt nämlich, hey, wie wär's denn, wenn du da an so einer, es gibt da so eine Messe, es gibt da so irgendwas, da könntest du doch mal hingehen. Das ist so ein Ort, wo keine Fragen gestellt werden. Geh doch da mal hin und die können dir bestimmt helfen. Und die Jane denkt sich, hey, warum nicht, warum sollte ich nicht da mal hingehen, ne? Die wird dann tatsächlich auch nochmal angegriffen von diesem Ivan Rassimov-mysteriösen Typen, mhm, bevor sie dann zu dieser Messe geht, in diesem Treppenhaus, das ist ganz geil gemacht. Da sieht man dann auch mal irgendein, was hat der, so ein kleines Beil oder so eine kleine Axt oder sowas, was ganz cool ist.
Ja, so, genau das eigentlich.
Ja. Wiederhol es einfach, was er hat, eine Axt oder ein Beil.
Eine Axt oder ein Beil.
Ich weiß nicht, ob er es so nennt, aber ein Elefant. Und kurz darauf trifft sie dann auch, oder geht sie dann auch zu dieser Messe. Ne? Sie ist dann bei der Messe und dann haben wir diesen okkulten Touch im Film. Es wird sektenmäßig, wir haben Symbole, wir haben Kerzen, Tieropfer, was eine Frechheit ist, aber anderes Thema. Es wird Blut aus einem Kelch getrunken, nackte Haut, ne? Es wird sich viel angefasst und so weiter. Also diese Dinge, die man sich halt vorstellt, in so einer Swinger-Party abgeht, in so einem Gangbang. Nee, es ist eine klassische Messe, ne? Da passieren diese Dinge und man denkt sich, okay.
Klassische Messe, oder?
jeder war schon auf so einer Messe.
Als ich das letzte Mal auf so einer Messe war, hat mir keiner versucht, den Schritt zu fassen.
Ich dachte, dass es in der Kirche eigentlich normal ist.
Nur ein kleiner Jungs.
Gibt es irgendeine Kirche, wo man hingeht und nicht sexuell belästigt wird? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Gut, das war ein kleiner Schlag in die Magengrube der Kirche. Aber weiter geht's. Es ist halt eine klassische Messe, wie man sie sich vorstellt in einem Film, wollte ich sagen. Ne? Wie so, ne? So eine okkulte Messe halt abläuft. Wobei das schon ein bisschen scheiße ist mit diesem kleinen Hundewelpen, den sie da irgendwie killen. Also ich meine, natürlich ist es kein echtes Tier, das sieht man sofort, aber und der dreht sich ja auch so weg. Aber alleine die Vorstellung, dass da so ein kleiner, süßer Hund, fand ich nicht so cool. Aber
ja, das war das härteste im Film, muss ich sagen.
Ja, das ist. Und grundsätzlich verzichtet der Film auch echt ein bisschen auf. Also er zeigt jetzt Gewalt auch gar nicht so krass, ne? Also wir haben jetzt da. Das gibt ja den einen oder anderen, den Chalo, der ein bisschen gewalttätiger ist und ein bisschen mehr Blut auch mal fließt oder sowas. Und dann gibt es auch den, der relativ auf sowas halt fast verzichtet, also wo es wirklich nur ganz wenig solche Szenen gibt. Und das ist jetzt eher ein Film, bei dem dann weniger dann der Fall ist. Ne? Also man darf sich jetzt hier nicht darauf einstellen, dass da jetzt wirklich ein blutrünstiger Frauenmörder rumläuft und alle umbringt. Das ist jetzt hier gar nicht der Fall in dem Film. Wir sind dann eben in dieser Sekte und in diesem ja, Ritual, was sie da eigentlich durchziehen mit ihr. Sie muss ja dann von diesem Kelch trinken und dann wird sie irgendwie angefasst und jeder küsst sie, was ich ultra eklig fand, wenn ja. Da irgendwie 50 Leute irgendwie kommen und nacheinander dich auf den Mund küssen. Ja.
Herpes.
Ja, wo ich mir auch denke, also das sind doch alle, boah, das ist so ekelhaft.
Wenn es dann mit wenigstens einer Peppen rausgehst, dann hast du es ja, verkehrt
also gemacht. Ganz ehrlich, ja, da hast du wirklich alles cool. Ja, und alle fassen sie an und natürlich ist sie auch dann relativ schnell wieder nackt und alles wird ihr runtergerissen und keine Ahnung, was das jetzt genau mit ihrem Trauma zu tun hat und wie das Trauma bewältigen soll, aber hey, das ist nicht mein Ding, ne? Die werden da schon irgendwie wissen, wie das funktioniert. So, ich habe eine Idee, dir geht's nicht gut, wie wär's denn, wenn du dich erstmal nackt ausziehst und wir dich alle anfassen? Ich glaube, dass das dann besser wird. Dein.
Ja, okay.
Weißt du, ganz ehrlich, was ist das? Ich mein, das habe ich mir beim Film gedacht, was genau ist jetzt da, was hilft dir jetzt genau da dabei?
Ich meine, es hilft den anderen, aber... Ja.
Weiß ich nicht. Also das ist natürlich immer ein bisschen seltsam. Man muss auch dazu sagen, die Jane spielt dort schon auch wirklich diese Rolle, diese hilflose, hübsche, oft nackte Frau, die da durchs Bild mit einem traurigen Blick läuft. Ne? Das ist natürlich schon die ganze Zeit der Fall. Und ja, was soll ich sagen, ist halt... Man lässt auch alles mit sich machen sozusagen. Ist jetzt nicht so die sich dann denkt, so, ey, was soll das? Sondern sie sagt vielleicht mal so auf die Art, muss das jetzt sein? Aber naja, gut, wenn das sein muss, dann muss es halt sein. Also sie stellt da keine Fragen großartig. Ne? Ey, was ist hier das? Was mache ich hier? Was ist hier eigentlich los? Was soll mir das bringen? Was hab ich da unterschrieben? Die Fragen gibt es halt nicht und es passiert, was passieren muss und alles ist okay. Die Jane ist dann, die wacht ja auch dann immer wieder woanders auf und hier wacht sie dann zu Hause wieder auf und fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch und anders, sagt sie dann auch. Und zu Hause findet sie dann auch ein Buch, das heißt Magic and Supernatural. Und da blättert sie so ein bisschen durch und dann entdeckt sie dort auch diese gleichen Symbole, die sie auch bei diesem Ritual gesehen hat. Ne? Also das ist wie so ein allsehendes Auge im Prinzip, so ein Dreieck und ein Auge drin, irgendwie sowas. Klassisches Sekten-irgendwas-Symbol halt einfach.
Ja.
Hat sich jetzt keiner gedacht, ey, da überlegen wir uns was ganz Neues, sondern da machen wir einfach das Gleiche wie alle anderen. Und das ist auch okay. Sie stellt da ein bisschen Fragen, der Richard kommt heim und denkt sich, ey, was machst du, was schnüffelst du hier in meinen Sachen rum? Wo ich mir auch denke, Alter, das ist ein Buch, was einfach auf dem Tisch lag. Das ist jetzt noch immer noch kein Rumschnüffeln. So, das lag hier und außerdem ist das meine Wohnung. Ich lebe hier. Aber er sagt, er schaut sich das ein bisschen an und interessiert sich für so Magie und solche Sachen.
Ja.
Richard, ne, der alte Außendienstler, nenne ich ihn gern. Richard ist auch nie daheim. Ist doch ein Außendienstler.
Ja, ist unterwegs und verbreitet Lügen.
Ja. Die Außendienstler. Harter Job. Ist doch ein harter Job, oder?
Ja.
Jetzt haben wir nur ein Problem, weil bis dahin ist ja eigentlich auch noch nichts wirklich passiert in dem Film. Ne? Außer, dass sie eben ein Trauma hat und dass es ne, Leute gibt, die ihr da verschieden helfen wollen und dass wir bei diesem Ritual waren und alle an ihr rumgefummelt haben und es ihr irgendwas gebracht haben soll. Mehr ist ja noch nicht passiert. Jetzt wird es natürlich Zeit, dass mal irgendjemand stirbt. Und das ist ja dann tatsächlich der Fall, weil es geht dann wieder so ein Ritual und es passiert wieder sowas. Und diesmal geht es einen Schritt weiter. Ihr wird ein Messer oder so ein kleiner Dolch in die Hand gedrückt und sie muss es tun, um sie will erlöst werden. Und dann kommen diese Sektensachen, die dann der Sektenführer immer sagt, ne, was sie tun soll und was sie machen muss. Und dann kommt es auch zu einem Mord und sie ersticht bei diesem Ritual die Mary, ihre Nachbarin. Die auch irgendwie bei dieser Sekte dabei ist, aber die das auch will und die erlöst werden will, zumindest sagt das der Sektenführer immer und das ist gut, wenn sie erstochen ist, weil sie wollte das so und so weiter. Jetzt ist natürlich das Problem, dass sie jetzt irgendwie einen Mord begangen hat und das irgendwie, man weiß nicht so richtig, ja was ist jetzt da passiert und keine Ahnung, und darf man das, ist das rechtens oder... Auch wenn, ne, das ist alles ein bisschen komisch bei dem Film, weil das einfach ganz anders aufgebaut ist. Es war wirklich die ganze Zeit so ein bisschen mein Problem, ist halt echt ein harter Begriff, aber das war, sagen wir es mal so, für mich ist das jetzt nicht ein Martino sein stärkster Film, auch wenn der auf eine andere Art und Weise schon geil erzählt ist. Aber halt anders.
Ja, er ist halt anders erzählt und hüpft halt dann da aus diesen normalen
Gewand.
Und geht halt da ein bisschen seinen eigenen Weg auch mit der Erzählweise. Und das ist halt einfach, weil man halt jetzt im ersten Moment den klassischen Giallo erwartet, ist es halt dann nicht so direkt, also schon, aber...
Fandst du es besser fandst du das jetzt besser oder schlechter wie ein klassischer Giallo? Oder was heißt besser und schlechter, kann man nicht sagen, aber...
Nee, es ist deutlich halt anders, aber ich bin halt schon mehr der Fan von so... ich musste halt bei der ganzen vielen nackten Haut, musste ich dann irgendwie immer wieder an Dawn Torture Duckling denken und als diese, also ich meine, diese Barbara Boucher...
Ich wundere, dass du überhaupt noch an was denken konntest bei der ganzen nackten Haut. Ja. ja, da kommt auch so ein lustvolles Ja.
Hi. da musste ich dran denken und da dachte ich mir so, ja, okay, das ist dann schon nochmal eine Spur irgendwie interessanter oder dynamischer, ich weiß nicht. Also. Aber es ist jetzt nichts Schlechtes, Farben der Nacht.
Aber dachte ich mir auch, also das war auch so mein Ding. Ich dachte mir auch immer, der Film ist gut. Der Film ist gut und das sieht gut aus. Und das macht auch, es ist auch interessant alles, aber es ist halt wirklich anders. Ich würde jetzt nicht sagen langweiliger, aber ich finde trotzdem, dass so ein paar schwarze Handschuhe und so ein schwarzer Trenchcoat und ein Typ, der einen Hut auf hat oder eine Maske und der immer im Schatten auftaucht, dann noch ein bisschen mehr Dynamik reinbringt, sagen wir es mal so. Schlussendlich nach diesem Ritual, nach diesem Mord, den sie dann verübt hat, flieht sie auch. Sie rennt dann weg und wir haben dann eine geile Szene, wo sie von Hunden gejagt wird. Und das ist halt irgendwie immer geil, wenn so eine Szene kommt, wo irgendwie kläffende Hunde hinterher rennen. Und das ist geil.
Ich sage nur Tenebre mit dem
Dobermann. Genau, da ist sie natürlich auf die Spitze getrieben. Also das ist ja wirklich unfassbar. Ist jetzt hier auch gut, nicht ganz so über Tenebre, aber auch da wird sie von Hunden gejagt und sie wird eingeholt. Und es kommt natürlich wieder dieser mysteriöse Typ mit den schneeeulenblauen Augen. Ja, der ist dann wieder vor ihr, ne? Und der taucht halt immer wieder auf und irgendwann weiß dann auch schon gar nicht mal als Zuschauer so richtig, sind das jetzt wieder Träume, Albträume, sind es dann Tagträume und finden die Dinge wirklich statt, die sie da erlebt? Das weiß sie nicht und das weiß man selber auch nicht so richtig. Weil sie wacht ja auch immer wieder dann auf und ist dann wo ganz woanders, ist dann wieder daheim oder so. Mhm. Und hier ist es ja auch so, die wacht dann wieder zu Hause irgendwie auf. Sie bekommt es dann auch mehr und mehr so ein bisschen mit der Angst zu tun. Also wir sehen dann schon, wie die Jane immer mehr in diesen Wahnsinn verfällt. Ne? So, sie fühlt sich total bedroht, egal wo sie ist, selbst dann in ihrer eigenen Wohnung. Dann sieht man ja auch, dass sie dann den Typen in ihrer Wohnung schon sieht, ne? diesen Mysterious Man, ja. Muss mal ne? international auszusprechen. Den sieht sie dann in ihrer Wohnung schon stehen und dann verändern sich auch tatsächlich so ein bisschen die Farben, ne? Dass du so bestimmte Räume sind dann so extremer ausgeleuchtet und sowas. Wobei mich das den ganzen Film eigentlich gefragt hat, warum der Film Die Farben der Nacht heißt. Kannst du mir das erklären, jetzt hier, live und direkt?
Nee, aber nicht so viel.
Weil der hat jetzt
einfach nicht so viel drüber nachdenken.
Ja, weil der hatte jetzt, weißt du, der hätte ja auch einfach heißen können, oh Gott.
Die Schneeäule und das Auge.
Ja, die Schneeäule und die nackte Haut, oder? Ich weiß es nicht, der hätte auch anders heißen können. Ne? Aber die Farben der Nacht.
Ein Nippel kommt selten allein.
Ja, genau. Einer dieser Titel. Was haben wir denn jetzt im Hals? So, jetzt bin ich wieder zurück. Auf jeden Fall sieht sie dann den Typen auch schon hier in der Wohnung. Ne? Man denkt sich schon, uiuiui, bildet sich das jetzt wieder ein oder so. Und der will sie dann auch, also der geht wirklich auf sie los. Er will sie jetzt wirklich erstechen und ermorden. Und dann ist er aber irgendwie wieder weg und dann weiß man, hast du dir das jetzt eingebildet, sind es Wahnvorstellungen, was auch immer. Es wird auf jeden Fall, ihr Zustand wird immer schlimmer, verschlechtert sich. Punkt. Soweit können wir schon mal gehen. Sie spricht dann immer wieder mit dem Doc, ne? Also sie ruft den an und sagt, hey, ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht mehr, was Realität und was Traum ist. Und der Doc fährt dann auch höchstpersönlich Hokuspokus bei ihr vorbei und bringt sie in Sicherheit. Und zwar in Sicherheit heißt zu einem Landhaus, was ihm gehört, was dem Doktor gehört. Und da lebt irgendwie ein altes Ehepaar drin und die sollen sich dann um die Jane kümmern. Ne? Sie sollen so auf sie aufpassen, dass sie nicht alleine ist und hey, bleib dort. Ne? Also so war es in meinem Film. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Und der mysteriöse Typ ist halt dann aber auch dabei. Ne? Der steht dann auch schon wieder wie bei so einem Slasher-Film. Ne? Wenn dann jemand irgendwie so in Sicherheit gebracht wird in so einer Hütte, dann sieht man bei so am Waldrand mit Blick auf der Hütte natürlich den Typen auch stehen. So man weiß, okay, der ist auch in der Nähe. Und so ist es auch hier. Ja, bist du noch?
Ich bin noch da, ja. Ich habe dir jetzt auch zugehört. Ich habe mir jetzt auch ein bisschen in dir verloren.
Wäre gut, wenn du gar nicht gesehen hättest den Film und du jetzt denkst, ja, gut, dass mir jetzt mal jemand erzählt, worum es in dem Film eigentlich ging.
Schreib nebenbei mit. Kannst du es nochmal wiederholen? Da kam ihr zur Tür rein.
Ja, da haben wir, wenn du es mitschreibst und einfach, es gibt überhaupt keinen Grund, das mitzuschreiben, aber es einfach trotzdem machst. Und so kleine Zeichnungen dazu malst, oder? So ein kleines Haus. Das ist das Landhaus.
Messer, welcher Griff, Farbe der Kleidung bitte?
Braune Hose. Struktur hatte der Griff?
Schuhe, Wildleder, getragen.
Circa Größe 42.
42, was hat denn der Kinderfüße? Der fällt doch um. Hat er keine Zehen oder was?
Der fällt doch um, nur weil man kleine Füße hat, also dass man dann gleich umfällt.
Ja, wie kannst du, keine Ahnung, fast 2 Meter groß sein, aber Schuhgröße 42 haben? Halt.
Ich habe Schuhgröße 43, ich habe gedacht, vielleicht.
Okay.
Ja. Ich hatte irgendwie auch mal 42, hatte ich das Gefühl, aber dann irgendwann habe ich festgestellt, dass 42 ein bisschen klein ist. Dann war ich bei 42,5, habe festgestellt, die sind immer noch zu klein und jetzt bin ich bei 43 angekommen. Ich weiß nicht, ob man im Alter größere Füße kriegt oder sowas. Ich glaube, da ist wirklich was dran. So wie Alte auch immer saugroße Ohren haben, kennst du das?
Ja.
Man muss sich immer denken, Alter, was ist denn mit deinen Ohren los? Warum sind die so riesig? Oder ist dein Kopf einfach viel kleiner im Verhältnis? Ja, egal. Zurück zum Thema. Sie wird zu diesem Landhaus gefahren, zu diesem, wo sie eben beschützt, oder was heißt beschützt, wo sie halt in Sicherheit gebracht werden sollen, wo eigentlich keiner weiß, wo sie ist, aber der Typ weiß, wo sie ist und steht eben mit seinen 42er oder 43er Wildlederschuhen einfach auch in der Nähe dieses Landhauses und man denkt sich, oh, das geht nicht gut aus. Der Richard kommt ja währenddessen nach Hause und findet die Jane natürlich nicht vor, weil die ist ja nicht mehr da, ne? Die ist ja im Landhaus. Das ist natürlich scheiße, weil damals gab es noch keine Handys, da konnte man nicht sagen so, hey, wo bist du gerade? Ich komme mal schnell vorbei, mal kurz eine WhatsApp schreiben. Geht leider nicht.
Ja, da gab es noch kein Englisch.
Ganz genau, deswegen musste man dann ein bisschen rumrufen. Ne? Er ruft dann bei dieser Barbara an, ihrer Schwester, und fragt, ob sie da ist. Und dann ruft er natürlich auch, oder geht dann auch zu diesem Doc, ne, und sagt,
heutzutage nennen wir sowas Doc, aber...
ja. Stimmt, das könntest du heute nicht mehr machen. Ey, verschiedenste Leute nach einer Person fragen, ey, da wirst du sofort angezeigt.
Wie sowas willst du von der?
Okay, was? Ja, kannst du mir mal die Adresse geben? Ja, spinnst du, eine Adresse rausgeben?
Datenschutz zu Hurensohn.
Okay, alles klar.
Ja, ich wollte nur dem Nachdruck verleihen von der heutigen Zeit.
Ja, ich hab schon verstanden. Ey, hat funktioniert. Und die Jane kriegt dann wieder Panik. Und was ein bisschen verdächtig war, fand ich, dass der Doc dem Richard nicht erzählt, wo die Jane ist, obwohl er sie fragt. Ne? So wissen sie, wo sie ist, und er sagt so, nee, sie wird bestimmt schon zu Hause sein. Dachte ich mir so, Moment.
Du hast Schweigepflicht.
Stimmt. Schweigepflicht. Ausrufezeichen. Stimmt, hast recht, habe ich nicht dran gedacht. Ich dachte mir, ey, warum sagst du die Wahrheit? Und dann, aber du hast recht, der steht ja unter ärztlicher Schweigepflicht. Der macht ja eigentlich alles richtig in seinem Beruf. Starker Arzt.
Dr. Best.
Deswegen weiß der Richard trotzdem nicht, wo sie ist und denkt sich, ja, was mache ich denn jetzt? Aber der Richard ist ja nicht doof, ne? Und dann denkt er sich, ich warte jetzt draußen, weil der Doc muss nämlich plötzlich weg, so, Entschuldigung, wir können jetzt auch nicht weiterreden, weil ich muss los. Und dann fährt er los und der Richard steht draußen mit der Karre und denkt sich, ha, dem fahre ich hinterher. Ja, gut. So fährt er ihm dann einfach hinterher, um es mal ein bisschen normaler auszudrücken. Und er fährt ihm einfach hinterher und weiß, ey, vielleicht komme ich da an. Was ein guter Plan ist. Wäre jetzt scheiße, wenn der Doc irgendwo ganz woanders hinfährt. Ne? Wäre auch cool, wenn er wo ganz woanders hinfährt und dann irgendwie einem ganz seltsamen Hobby nachgeht. Und der Richard fährt ihm hinterher und denkt sich, Alter, was bist denn, was mit dir los? Aber das passiert nicht. So viel dazu. Ja, wir kommen, es geht dann Richtung ja, Ende fast, ne? Es geht dann so ein bisschen, die Jane kriegt immer wieder Panik, die hört dann Dinge und sie sucht dann auch dieses Ehepaar dann, ne, mal auf und sagt so, hallo, ist da jemand und was ist da los in diesem neuen Haus, in dem sie jetzt ist? Und in der Küche findet sie dann beide umgebracht, ne, tot. Man denkt sich, oh, scheiße. Was ihr dieser mysteriöse Typ dann auch immer wieder sagt, auch dann in diesem Haus, dass sie nicht entkommen kann, dass sie jetzt zu uns, du gehörst jetzt zu uns, sagt er immer wieder. Ne? Also sie ist anscheinend jetzt in dieser Sekte und wie man weiß, kommt man aus solchen Sachen ja nicht mehr so leicht raus. Ne? Und deswegen, ja, wird sie so verfolgt und wird sie so angegriffen die ganze Zeit, weil sie halt nicht entkommen kann und sie gehört jetzt dazu und es gibt keinen anderen Weg und darum geht es halt so ein bisschen. Weil es gibt diesen einen Sektenführer, der so das alles leitet und sein Handlanger oder der sie ja immer holen soll, ist ja dann der Typ, der von Ivan Rassimov gespielt wird.
Ja.
Man sieht immer wieder dieses Zeichen auch, ne? Dieses, alle haben das irgendwo tätowiert, so auf den, was weiß ich, auf der Innenseite vom Arm oder halt am Handgelenk irgendwo. Ja. Entschuldigung. Handgelenk.
Entschuldigung.
Ja. Und so geht es dann Richtung Ende. Der Richard ist im Prinzip, man braucht jetzt nicht ganz genau darauf eingehen, der Richard ist der Retter in der Not. Ne? Dadurch, dass er dazugekommen ist, ist er der dann die Jane retten kann, wenn sie angegriffen wird von diesem mysteriösen Typen. Dann ja, wird sie wieder verfolgt und angegriffen.
Da erdolcht er mal die Schneeeule.
Genau, da gibt es dann da so ein bisschen...
Da gibt es dann auch die Szene, wo er so oft auf das Handgelenk steigt.
Ja, das stimmt.
Wo ich mir dachte so, warum?
Ja, stimmt. Ja, wir haben... wir haben dann noch die Schwester, ne, die hat dann auch das gleiche Symbol noch irgendwie, ne? Das ist irgendwie auch... Da, irgendwie sind dann alle irgendwie in dieser Sekte und alles ist ein bisschen seltsam, aber... Die schmeißt sich ja dann auch noch an den Richard ran. Das sind alles ein bisschen so Sachen, die kamen mir jetzt im Film ein bisschen zu spät. Ne? So diese kleine Romanze, oder Romanze ist es ja nicht, aber dass die Schwester von der Jane, also diese Barbara, praktisch sich dann so an den Richard ran schmeißt, so am Ende. Ne? Und so, hey, und ich hätte dich nie meine Schwester heiraten lassen sollen oder irgendwie sowas. Das hätte ein bisschen früher kommen müssen, weil dann hätte man den auch eher so, oder dann hätte man da eher so ein bisschen Verdächtige rausgezogen. Ja. Aber da das irgendwie nicht passiert.
Ja, das ist ja auch das, was der Film dann nicht ganz so auf dem Kasten hat, ist dieses mit den Verdächtigen. So, ja. Du hast halt diesen Ivan Rassimov die ganze Zeit. Das ist schon klar, dass man da ja auch weiß, okay, irgendwie steckt der
mit drin. Bei den Augen nur.
Ja. Aber bei den anderen so, das hat mir ein bisschen gefehlt, dass ich mir immer denke, so, dein Alibi ist mir nicht wasserdicht genug, warst es bestimmt. Und das hat man halt leider nicht.
Nee, das hätte aber eigentlich funktionieren können, wenn man das ein bisschen anders aufgebaut hätte, wenn man eben diese zwei, diese Barbara und den Richard vielleicht schon öfters mal zusammen sieht und vielleicht wirklich wie er eine Affäre hat oder irgendwie sowas, dass da ein bisschen was gibt, wo man sagen könnte, irgendjemand verheimlicht auch irgendwas oder sowas. Weil da, das Gefühl hat man halt auch kaum. Ich hatte es nur beim Doktor, aber du hast ja gesagt, der hat ja nur Schweigepflicht. Also verheimlicht der ja eigentlich auch nichts. Und deswegen hatte ich die ganze Zeit eigentlich das Gefühl, keiner hat hier irgendwie Dreck am Stecken und keiner verheimlicht irgendwie und hat Geheimnisse oder tut irgendwas Mysteriöses. Bis auf eben diese Sektentypen. Ne, aber die anderen halt nicht. Deswegen, wenn dann mir später das Symbol gezeigt wird von der Schwester, dass die auch in der Sekte ist, denke ich mir so, ah ja, okay, aber ja gut, zu spät jetzt, ne? Weil jetzt ist ja erstens die Hälfte schon tot, so ungefähr, oder es ist ja schon das Ende. Und dann diese kleine, ich liebe dich doch eigentlich und komm zu mir und meine Schwester ist nicht gut genug für dich oder was auch immer, das ist dann halt zu spät ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz legt der Richard dann die Barbara noch um, ne, mit so einem gezielten Schuss in die Magengegend, wie man früher halt geschossen hat, ne, wenn man sich umarmt hat, dann fällt ein Schuss und einer fällt um. Somit, das geht dann auch relativ schnell am Ende, so, wo man sich denkt, ja, okay, jetzt stirbst du, jetzt ist nur noch der übrig und dann hat man eben nicht mehr dieses Gefühl, ah, hier ist doch noch der Gärtner, der da um die Ecke kommt, der hat doch auch noch irgendwas damit zu tun. Das hat man halt da nicht, sondern das löst sich dann einfach auf, so wie sich es auflöst. Also die Story ist eher ein bisschen dünner und nicht ganz so galant ineinander verwoben, wie das in einem Giallo normalerweise immer mal wieder der Fall ist. Wo man wirklich sich denkt, wow, ist das jetzt gut ineinander, sind die Fäden gut ineinander gesponnen. Und ja, das ist hier nicht so, was eben aber auch an dieser ganzen Erzählweise liegt, dass der wirklich ganz anders erzählerisch aufgebaut ist. Aber kommen wir einfach zum Ende. Die Barbara ist noch tot, der Richard rettet sie da und ist eben der Retter in der Not, legt dann dieses Blauauge noch um. Und ganz am Ende ist es dann noch ein bisschen wirr, weil wir dann noch den Sektenführer, der da die ganze Zeit mit seinen saulangen Fingernägeln und der da das Ganze, der sie da das Blut trinken ließ und das ganze Zeug, der kommt ja dann noch mit dazu. Auch zu spät, meiner Meinung nach. Hätte man auch schon viel öfters mal irgendwie, dass der irgendwie was mitmacht oder wo mit drin ist. Aber so denkt man halt wirklich nur, ja gut, du bist halt nur in dieser Sekte und leitest die und alle hören dir zu. Aber da hatte man ja auch nie das Gefühl, dass der irgendwie richtig mit drin steckt in irgendwas oder sowas. Ja. Der ist dann am Ende noch dabei und da gibt es noch eine kleine Verfolgung so über die Dächer, ne, wo dann noch ein bisschen Kampf zwischen dem Richard und so ausbricht. Eine Szene kurz davor gibt es noch, die so ein bisschen seltsam war, als sie in einem Tagtraum mal wieder sieht. Also man weiß natürlich erstmal nicht, dass es ein Tagtraum ist oder so ein Albtraum wieder ist, den sie da zwischenzeitlich kurz hat. Aber man sieht, wie sie selbst den Richard ersticht mit diesem Dolch. Und man denkt sich dann so, oder hat halt diesen Dolch in der Hand vor dem toten Richard in diesem Fahrstuhl und denkt sich dann so, ja, was ist jetzt, hat sie einen Mann erstochen? Die Nachbarn denken das auch und dann wacht sie aber auch irgendwie wieder auf und die Szene spielt sich dann aber, oder man könnte meinen, dass jetzt diese Szene gleich passiert, die sie gerade schon erlebt hat und dann greift sie halt ein und es kommt zu diesem Kampf zwischen dem Richard und diesem Sektenführer, nenne ich ihn jetzt einfach mal.
Ja.
Die liefern sich einen Kampf, es geht über die Dächer, ne, da oben und am Schluss endlich prügelt der Richard ihn vom Dach. Ne? Wir haben mal wieder eine schöne Puppe, die vom Dach runterfällt.
Das musste immer wieder sein.
Und ja, und schlägt unten auf und ja gut. Dann ganz am Ende macht er dann noch so eine kleine Erbgeschichte noch auf, die aber auch schon viel zu spät kommt, wo ich mir denke, ey, wenn das früher reinkommt, wenn ich früher weiß, dass es da ums Erbe geht, um viel Geld geht, dann könnte man ja auch schon wieder viel verdächtig oder Leute viel verdächtiger finden. Wenn man sagt, will da jemand vielleicht ans Erbe, ist deswegen der Grund, warum Leute sterben müssen oder sowas, aber das kommt alles viel zu spät. Ganz am Ende heißt es dann hier, du hast übrigens ganz viel Geld geerbt und da deine Schwester tot ist, kriegst du den doppelten Anteil. Das ist nett und cool, aber wenn das früher im Raum steht, dann ist vielleicht der Richard verdächtiger. Viel mehr verdächtigt. Und vielleicht auch die Barbara, ihre Schwester, könnte man dann irgendwie, dass die irgendwas will oder ihr Schlechtes will. Aber das, leider fehlt es im Film ein bisschen.
Ja.
Ja. Gut, dass ich das so gut zusammengefasst habe für dich. Jetzt weißt du auch, worum es in dem Film geht?
Das Ende.
Aber ey, nichtsdestotrotz, also es ist ein unterhaltsamer, ja, Thriller, okkulter Thriller, der in so einem Hauch Giallo-Kostüm drinsteckt.
Ich finde es auch gut, wenn man bei Google eingibt, die Farben der Nacht, weil ich das wegen dem Cast dann auch nochmal gemacht habe, weil ich den aufrufen wollte. Mhm. Und da steht dann ja oben immer so diese Genre aus, was es ist. Und da steht halt dann irgendwie, warte mal, ich habe es, glaube ich, hier noch. Wo steht da? Naja, Fingerabdruck.
Ja.
Horror-Western.
Okay.
Alright.
Also gut. Google, ich würde sagen, klassisch durchgefallen. Ja. Google sollte auf jeden Fall das nächste Mal mitschreiben bei einem Film. Dann würde ich sagen, ja, also ist es auf keinen Fall. Ne? Es ist schon ein Giallo, aber es ist kein richtiger Giallo. Also kein klassischer Giallo. Ist es auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. Also das sollte man vielleicht wissen. Wenn man jetzt auf so richtig klassische schwarze Handschuhe steht, dann ist das jetzt nicht so ganz die erste Wahl. Nichtsdestotrotz, die Farben der Nacht, schaut ihn euch trotzdem an. Es ist trotzdem ein Beitrag von einem Mann, Sergio Martino, der maßgeblich an diesem oder mit die besten Giallos überhaupt oder Gialli, Entschuldigung, geschrieben hat zu der Zeit auf jeden Fall oder verfilmt hat auf jeden Fall. Ganz, ganz großer Regisseur, der da mit dabei ist und dieses Genre auch echt gut mitgeprägt hat in diesen frühen 70ern. Deswegen schaut euch trotzdem die Farben der Nacht an und schreibt mit. Ne? Dann wisst ihr auch, worum es geht.
Schreibt mit.
Nichtsdestotrotz soll es das gewesen sein.
Nichtsdestotrotz, warte mal, wie schreibt man das? Nichtsdestotrotz.
Nicht zu verwechseln mit Dextro Energy. Soll es das gewesen sein für diese Folge? Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne den Podcast bewerten. Gerne unsere anderen Folgen über Sergio Martinos Filme oder über andere Charlie und Argento, alles mit dabei, was man sich vorstellen kann. Aber auch alle möglichen anderen Horrorfilme quer durch die Jahrzehnte, quer durch die Länder dieses Planetens. Dieses Planeten. Ich würde sagen, wir haben's. Wir hören uns bei einer neuen Folge nächsten Sonntag, wie immer. Und gerne kommentieren. Gerne Filmvorschläge auch geben. Ne? Könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr sagt, hey, ich habe noch hier so einen geheimen Film, den keiner kennt. Haut den raus. Wir kriegen ja auch immer wieder tolle Vorschläge von Leuten und schreiben uns die auch auf eine Liste und da kommt bestimmt mal der ein oder andere auch immer mal wieder dran. Dann darfst du noch vielleicht noch zwei Worte sagen, aber nur zwei. Ne? Also überleg dir gut, welche zwei das sind.
Halsmaul.
Sehr gut. Also dann sage ich tschüss und immer schön die Lichter ausmachen, dass man die Farben der Nacht sehen kann.
Genau, nee, bis nächste Woche dahin gehört und ja. Okay. Nächste Woche mit karierten Block.
Ja, nächste Woche bitte. Blauen.
Nächste Woche bitte Film anschaut.
Nächste Woche bitte einen blauen Film Umschlag. Liniert und mit Seitenrand. 5 cm. Also bis dahin und tschüss.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.